Obwohl ich nichts anderes will als mich ausruhen, weiß ich, dass ich mich um die Wunde kümmern muss. Am besten erledige ich das, solange ich noch genügend Mumm in den Eiern habe, um alles Notwendige in die Wege zu leiten. Sozusagen. Ich finde ein Handtuch, werfe es auf den Boden und schlüpfe aus der Jeans. Ich bin nicht sicher, ob ich sie jemals wieder anziehen kann. Aus Erfahrung weiß ich, dass Blut markante Flecken hinterlässt. Ich brauche 15 Minuten, um mich auszuziehen. Und dann noch weitere 5, um meinen Eimer zu holen und ihn mit warmem Wasser zu füllen. Meine Fische beobachten mich mit einem merkwürdigen Ausdruck in ihren kleinen Gesichtern. Ich sage nichts, um sie zu beruhigen. Ich möchte sie füttern, aber ich kann nicht. Ich hole mir noch ein paar Sachen, die ich brauche, und lagere mich auf das Handtuch, wobei ich meinen Hintern mit einem Kissen abstütze, damit meine Hüften etwas erhöht liegen. Während der folgenden Stunde mache ich 3 Dinge. Erstens trinke ich so viel Wein, dass sich das Zimmer zu drehen beginnt. Zweitens beiße ich so stark ich nur kann auf einen Besenstiel, um meine Schreie zu unterdrücken. Und drittens nehme ich einen mit Desinfektionsmittel getränkten Lappen zur Hand, um das abzutupfen, was besser nie mit einem Lappen in Berührung kommen sollte. Dabei bin ich mir nicht mal sicher, ob es was hilft. Die Vorstellung, dass mein Hoden brandig werden könnte, ist so grauenhaft, dass ich immer weiter tupfe. Nachdem ich fertig bin, wasche ich mir den Bauch und sehe, dass der lange Schnitt, den Melissa gemacht hat, so flach ist, dass ich ihn vernachlässigen kann. Kaum der Rede wert. Ich meine, Jesus, meine Magenwand könnte freiliegen, und das wäre immer noch nichts im Vergleich zu meinem Hoden. Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder Sex haben werde, ob ich jemals wieder richtig gehen kann oder sprechen. Ich weiß nur, dass dieser Tag ein Ende finden muss. Dieser Sonntag. Nein, Moment mal, Sonntag? Mann, heute ist Samstag. Das bedeutet, dass meine innere Uhr viel schlimmer beschädigt ist, als ich gedacht habe. Aber es bedeutet auch, dass ich noch einen Tag habe, bevor das Wochenende vorüber ist. Einen ganzen Tag, um gesund zu werden. Jetzt versuche ich, völlig abzuschalten. Ich humple zum Bett und lege mich hin. Ich schiebe den Schmerz im Kopf beiseite an irgendeinen freien Platz in meinem Gedächtnis, in der Hoffnung, einschlafen zu können. Und für den unwahrscheinlicheren Fall, dass es mir gelingen sollte, auch wieder aufzuwachen. Mit zittriger Stimme wünsche ich meinen Fischen eine gute Nacht. Es könnte Nacht sein, es könnte aber auch immer noch Morgen sein. Rachegedanken wirbeln mir durch den Kopf. Träge vom Alkohol schließe ich die Augen und versuche, alles hinter mir zu lassen. Sie sieht sich zusammen mit ihrem Vater eine der neuen DVDs an, als das Telefon klingelt. Gerade versucht jemand, Clint Eastwood ins Grab zu befördern. Das machen sie immer in Clint Eastwood-Filmen. Diesmal fängt alles damit an, dass sein Kopf in die Schlinge gesteckt wird. Ihr Vater drückt auf die Pausentaste, während sie aufsteht und ins Esszimmer geht. Auf dem Bildschirm bleibt die Zeit stehen, sodass Clint noch ein wenig länger darüber nachdenken kann, was er wohl angestellt hat, dass diese Männer ihn jetzt hängen wollen. Sally ist sicher, dass der Anruf für ihre Mutter oder ihren Vater ist, denn es gibt niemanden, der sie jemals anrufen würde. Für einen Augenblick denkt sie, dass es Joe sein könnte, doch dieser Augenblick ist schnell vorbei. Wahrscheinlich hat er ihre Nummer weggeworfen, kaum dass sie gestern den Aktenraum verlassen hatte. Was hatte sie sich nur dabei gedacht? Dass sie in ihm irgendwie einen Ersatz für ihren toten Bruder finden könnte? Sie greift nach dem Hörer und nimmt ab. »Hallo? Sally?« »Ja, ich bin's«, sagt sie, ohne die Stimme zu erkennen. »Sally?« »Wer ist denn dran?« »Hier ist Joe.« »Joe?« »Sally?« »Sally, du hast doch gestern gesagt, wenn ich mal irgendwas brauche.« Seine Stimme ist nicht mehr zu hören. »Joe?« »Noch immer nichts.« »Ist es wirklich Joe?« »Das klingt so gar nicht nach ihm.« »Joe?« »Bitte, Sally. Es ist was passiert. Ich bin krank. Sehr, sehr krank. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe Schmerzen, große Schmerzen. Kannst du mir helfen? Kannst du irgendwas für mich tun?« »Ich kann den Notarzt anrufen.« »Nein, nicht den Notarzt, bitte, das musst du verstehen«, sagt er, als ob sie ein wenig zurückgeblieben wäre und nicht er. »Ich brauche Schmerzmittel und erste Hilfe, bitte. Du musst mir das besorgen und zu mir kommen. Es tut so weh, bitte. Hast du das verstanden?« »Wo wohnst du?« »Wohnen? Ich erinnere mich nicht.« »Joe?« »Langsam, langsam, bleib dran. Ein Stift, hast du einen?« »Hab ich.« Er gibt ihr seine Adresse und dann ist er weg. Sie starrt aus dem Fenster auf den Gemüsegarten im Hinterhof, mit dem ihr Vater seit einigen Jahren auf Kriegsfuß steht. Langsam akzeptiert er seine Niederlage. Selbst die Pflanzen scheinen Krieg zu führen, sowohl gegeneinander wie auch gegen das Unkraut. Sie macht sich Sorgen um Joe und ihr gefällt gar nicht, wie er geklungen hat. Sie greift nach dem Hörer, um den Notarzt anzurufen, geht zwei der drei notwendigen Ziffern ein und legt dann wieder auf. Sie wird erst anrufen, wenn sie Joe gesehen hat. Oben in ihrem Schlafzimmer zieht sie ihren Erste-Hilfe-Koffer unter dem Bett hervor. Sie öffnet ihn, um nachzusehen, ob die Ausrüstung komplett ist, obwohl sie das bereits weiß. Sie sagt ihren Eltern, dass sie bald wieder zurück sein wird, verlässt die Wohnung und geht zu ihrem Wagen. Der Stadtteil, in dem Joe lebt, verfällt zusehends, überlegt sie, als sie mit Hilfe einer Karte den Straßen folgt. Viele Gebäude und Wohnhäuser müsste man neu herrichten, einige dringender als andere. Ein neuer Anstrich und ein Rasenmäher könnten ein paar der Probleme lösen, in vielen Fällen würde jedoch nur ein vollständiger Abriss helfen. Das Viertel müsste nicht so aussehen, denkt sie, wenn die Leute sich mehr darum kümmern würden. Joes Mietshaus ist nur ein paar Stockwerke hoch, ein Backsteingebäude, das Teenager an einigen Stellen mit Farbe besprüht haben. Keines der Fenster ist sauber. Schimmel und Moder haben das untere Drittel des Gebäudes ausgebleicht. Und mehrere Risse hat man mit Mörtel zugestopft und übertüncht. Im Treppenhaus brennt kaum Licht. Doch es ist nicht so dunkel, dass man die Blutflecken auf jeder zweiten oder dritten Stufe übersehen könnte. Sie erreicht das oberste Stockwerk und wirft einen Blick auf die Nummern an den Türen, bis sie Joes Wohnung findet. Als sie anklopft, bemerkt sie, dass ihre Hand zittert. Eine Minute vergeht, und Joe antwortet nicht. War wirklich er es, der angerufen hat? Es hat sich so gar nicht nach ihm angehört, aber wer hätte es sonst sein sollen? Sie greift nach dem Türknauf, und als die Tür sich öffnet, ist der Gestank nach Fäulnis und Desinfektionsmitteln so heftig, dass sie nur mit Mühe ein Würgen unterdrücken kann. Die Wohnung ist klein, egal welchen Maßstab man anlegt. Das Tageslicht fällt durch ein einzelnes Fenster an der gegenüberliegenden Wand und bringt jedes einzelne Staubkorn, das in der Luft hängt, zum Funkeln. Es ist, als träte sie in einen Sandsturm. Sie hat sie schon früher gefragt, wie Joes Wohnung wohl aussieht, doch sowas hat sie sich nicht vorgestellt. Eine Tapete, die sich von der Wand löst, schmutzige und kaputte Bodendielen, alte Möbel, zersplittert und voller Risse. Auch die Unordnung, die hier herrscht, überrascht sie. Doch als sie Joe im Bett liegen sieht, wird ihr klar, dass nur sein augenblicklicher Zustand dafür verantwortlich sein kann. Seine Kleider liegen in einem Haufen auf dem Boden. Sie sind voller Blut, Grasflecken und Erbrochenem. Binden und Papiertaschentücher sind dazwischen verstreut. Daneben eine leere Weinflasche, Wattebäusche, Lappen und sogar eine Flasche Desinfektionsmittel. Ein Eimer, der nach irgendwelchem üblen Zeug stinkt, steht neben dem Sofa. Sie schließt die Tür hinter sich und geht mit raschen Schritten zu ihm. Er ist nackt bis auf ein Leintuch, das seine Hüften bedeckt. Sein ganzer Körper ist schweißüberströmt und hat eine mattgraue Farbe angenommen. Seine Augen sind nur einen Spalt weit geöffnet, und sie ist sich nicht sicher, ob er sie sehen kann. Sie streicht ihm das feuchte Haar aus dem Gesicht und legt ihm die Hand auf die Stirn. Er ist ganz heiß. Joe, kannst du mich hören? Seine Augen öffnen sich ein wenig. Mom, was ist los? Joe, ich bin Sally. Mom? Seine Augen schließen sich. Das Leintuch über seiner Hüfte ist voller Blutflecken. Auf seinem Bauch klebt noch mehr geronnenes Blut. Überall an seinem Körper sind Narben zu sehen, und ein frischer Schnitt zieht sich über seinen Bauch. Das Blut an seinen Händen und unter seinen Fingernägeln ist mit Dreck verklebt. Flecken von Erbrochenem und Streifen von Gras und Erde bedecken seinen Oberkörper. Joe, kannst du mir sagen, wie das passiert ist? Jemand hat mich... Ich hol die Polizei, und dann werde ich den Notarzt anrufen. Nein, kein Notarzt, keine Polizei, bitte. Wo ist das Telefon? Er fasst nach ihrem Handgelenk. Sein Griff wird sicherer, und es gelingt ihm, sie ein paar Sekunden lang festzuhalten, bevor seine Hand wegrutscht. Joe will kein Opfer sein, keine Polizei, nur Medizin. Vorsichtig streckt sie die Hand aus und greift nach einer Ecke des Leintuchs. Joe beginnt zu schaudern. Langsam hebt sie das Tuch und was sie sieht, treibt ihr Tränen in die Augen, die über ihre Wangen rollen. »Oh, mein armer, süßer Joe«, sagt sie. »Wer hat dir das nur angetan?« »Niemand«, antwortet